Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hello, I'm Fully Batibo in Doha. It began as a day of anger. Egyptians took to the streets to protest over years of corruption. Right now, it's 1400 hours GMT. 4 p.m. in Egypt and the start of a curfew for the cities of Cairo, Suez and Alexandria. Live pictures there out of Cairo coming into us from our Al Jazeera bureau there. Now, the order clearly being ignored there, as you can see on those pictures. Tens of thousands of people on the streets of the Egyptian capital demanding that the president, Hosni Mubarak, stand down.
Ja, tausende Menschen in Ägypten auf den Straßen. Internet und Mobilfunk knipste die ägyptische Regierung zwar aus, aber der arabische Sender Al Jazeera sendet noch stundenlang und kommentiert Live-Bilder von den Straßen in Ägypten. Und wir hörten einen Ausschnitt eben aus der 15-Uhr-Sendung. Al Jazeera, ja, da war doch mal was.
Also Al Jazeera sieht sich ja oder sah sich ganz stark als das CNN des Nahen Ostens, sieht sich jetzt als überhaupt das CNN. Und sagt, naja, CNN ist eigentlich abgeschrieben, denn wir sind ja ein globaler Nachrichtensender. Es gibt den englischsprachigen Sender. Jeder auf der Welt, fast jeder, könnte das gucken. Al Jazeera ist so ein Sonderfall gleichzeitig, dadurch, dass das ganze Geld ja schließlich vom Emir von Katar kommt. Mhm. Und man sich insofern streiten kann, ist das jetzt Staatsfernsehen oder ist das Privatfernsehen? Also Katar ist gewissermaßen ein Land in Privatbesitz.
Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Zu der von Ihnen aufgeworfenen Frage, was ist es? Ist es ein Privatsender, Privatgeschäft?
Also tendenziell eher privat, denn auf dem gleichen Gelände gibt es auch noch Qatar TV und das ist klassisches arabisches Staatsfernsehen. Mhm. Das ist also ganz interessant, dass ein Land zwei Sender finanziert. Einer ist eine globale Marke für das Image nach außen und es gibt aber auch einen Sender, in dem ja, das kommt, was halt im arabischen Staatsfernsehen kommt. Also der Emir hat einen Brief aus Tralala bekommen.
Stefanie Dötzer war das, ehemalige Redakteurin bei Al Jazeera in Katar während der Veranstaltung Auslandsberichterstattung im Ausnahmezustand. Was und wie berichten Journalisten noch über Krisen und Kriege? In dieser Woche veranstaltet vom Netzwerk Recherche in Berlin in Zusammenarbeit mit der Rheinland-Pfalz-Vertretung. In voller Länge finden Sie den Videomitschnitt unter netzwerk-recherche.de. Hier im Medienmagazin ein Interview mit dem TV-Journalisten Christoph Maria Fröder. Anlässlich des 20. Jahrestags, des unrühmlichen 20. Jahrestags des Golfkriegs 91. Auch er lässt tief einblicken in die damaligen Behinderungen seiner Arbeit. Dann erinnern wir an den Filmproduzenten Bernd Eichinger und den SR-Intendanten Fritz Raff. Doch zuvor blicken wir zurück auf die DLD-Conference in München in dieser Woche. Roll away your stone, I'll roll away mine. Und das alles natürlich
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Neue Medien.
Radio 1 Medienmagazin. Update your reality. Bringen Sie Ihre Realität auf den neuesten Stand, war das Motto der DLD-Konferenz, zu der in dieser Woche wieder Hubert Boder nach München eingeladen hatte. An drei Tagen haben die Teilnehmer die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft, die Kultur, die Wirtschaft und das Leben an sich diskutiert. Es waren über 800 Kreative und Vordenker aus den Bereichen Mediengesellschaft, Technologie und Kunst eingeladen. Wegen angeblicher Begrenztheit bei der Anzahl von Presseplätzen gab es für Berichterstatter auch Absagen. Man verwies dann auf das kostenfreie Pressematerial. Da das Medienmagazin ein journalistisches Format ist, freue ich mich umso mehr, dass Daniel Fiene dabei sein konnte. Daniel, wie sieht denn das Realitätsupdate tatsächlich aus, das wir erfahren werden?
Also ich habe nicht nur gelernt, dass ab 2012 die kommerzielle Raumfahrt zu unserer Realität gehören wird, sondern auch, dass wir uns jetzt schon mal so langsam an ganz neue Begriffe gewöhnen müssen. Wir haben uns ja langsam daran gewöhnt, dass wir mit unseren kleinen Handys eine sogenannte Augmented Reality haben, also die Realität erweitert können. Und die sieht dann so aus, dass wenn ich ein Gebäude fotografiere, erkennt es das Handy und lädt dann den passenden Wikipedia-Artikel dazu. Aber jetzt geht's noch eine Stufe weiter. Jetzt kommt die Augmented Humanity, also die erweiterte Menschlichkeit. Und diese Vision wird von Eric Schmidt gezeichnet und nach seiner Ankündigung vor ein paar Tagen den Job als Google-Vorstandsvorsitzenden an den Nagel hängen zu wollen, hat er jetzt das erste Mal öffentlich gesprochen hier auf der DLD. Und er machte direkt klar, dass er mit Google verbunden bleibt. Denn die kommenden 10 Jahre würden viel spannender als seine ersten 10 Jahre.
Das Smartphone ist mehr als die iconische Device.
Das Smartphone ist mehr als eine Ikone unserer Zeit. Es ist das Gerät unserer Zeit. Mal ein einfaches Beispiel. Wenn Sie Kinder haben, dann schlafen die oder sind online. Es gibt heute für Kinder nur diese 2 Zustände. In 2 Jahren werden mehr Smartphones als Computer verkauft. Das Wachstum ist jetzt schon stärker. Diese mobile Revolution nenne ich mobil an erster Stelle. Und sie hat eine einfache Regel. Was immer du machst, kümmere dich erst um das Mobile. Was ich immer wieder feststelle, die Top-Entwickler von jungen Firmen kümmern sich jetzt schon erst um das Mobile.
Also Schmidt gibt einen guten Botschafter für eine digitale Zukunft ab, aber natürlich immer mit dem Subtext, dass auch Google die passende Technik dazu liefert. Er sagt, die Smartphones helfen uns, nichts mehr zu vergessen, nie mehr allein zu sein, immer die passenden Empfehlungen zu bekommen, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen. Das geht dann von so ganz komplexen Dingen wie Weltfrieden bis hin zu profanen Dingen, wo wir dann an der nächsten Kreuzung abbiegen müssen.
It's amazing to me that they let humans drive cars. These things are very, very dangerous.
Ich verstehe nicht, warum wir Menschen Auto fahren dürfen. Autos sind sehr gefährlich. Sollten nicht Computer Autos fahren, während die Menschen diese beobachten? Wir haben 7 Testautos umgerüstet. Wir haben sie über 1000 Meilen fahren lassen mit einem Fahrer, der im Notfall übernehmen konnte. Es gab aber keinen Softwarefehler. Es macht doch mehr Sinn, einen Autopiloten zu haben, der die Karte kennt und erkennt, was um das Auto herum passiert. Mehr Leute würden heute am Leben sein. Das ist ein wichtiges Thema.
More people will be alive, which is a pretty important thing in the world.
Ich glaube, ein geflügelter Ausdruck in seiner Rede war with your permission, also mit ihrer Erlaubnis. Er gab sich also extrem Mühe, das hat man irgendwie gemerkt, jetzt hier Google nicht als bösen Datenkraken dastehen zu lassen, wie das ja auch immer in einigen Medien immer wieder der Fall ist.
Dieses Bemühen zeigte er bereits vor einem halben Jahr in Berlin zur Funkausstellung in Kombination mit all diesen tollen Möglichkeiten, die die digitale Welt so bereithält. Mal abgesehen davon, dass selber Autofahren Spaß machen kann, glaubst du, dass sein Deutschlandbesuch nur der DLD galt?
Naja, es ist ja schon so ein bisschen so, wenn man Dinge wiederholt, dann hofft man natürlich auch, dass die sich langsam einprägen, denn die Kritik wird ja an Google auch immer wiederholt. Aber man stellt sich ja schon so ein bisschen die Frage, ob jetzt am Ende des Tages das eher so eine typisch deutsche Angst ist, wenn er auch immer darauf rumreitet und sagt, with your permission oder mit ihrer Erlaubnis. Und darüber habe ich mit Gabe McIntyre gesprochen. Er ist ein bekannter Webvideoproduzent, der in den Niederlanden lebt.
I don't think it's just a German fear. I think it's something that everybody's, you know, starting to really question, not only about Google, but also about Facebook. And
ich glaube nicht, dass dies nur eine deutsche Angst ist. Ich glaube, dass jeder anfängt, Fragen zu stellen. Nicht nur über Google, sondern auch über Facebook. Es gibt Dinge, die über uns wissen. Heute noch mit unserer Erlaubnis. Oft wissen aber die Leute nicht, dass sie oder für was sie eine Erlaubnis gegeben haben. Genau das sollte ein Thema sein. Das wird auch noch in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein Thema sein, bis die nächste Generation sagt, das interessiert uns nicht mehr.
I think for the next 10, 15, 20 years maybe, until the next generation is like, oh, we don't care anymore. It's gonna stay like that for a while.
Es ist also vielmehr eine Generationsfrage als eine deutsche Frage. Ja, und diese Frage muss nicht nur Google beantworten, sondern auch immer öfter Facebook. Ich meine, schließlich ist das soziale Netzwerk kein Hochschulphänomen mehr, sondern ein weltweites, wie mir David Kirkpatrick, Autor vom Buch Facebook-Effekt, sagte. Kirkpatrick berichtet von seinem Treffen mit dem Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und wie ihm das nachhaltig verändert hat.
When I met him in September of 2006, was his Passion.
Als ich ihn im September 2006 traf, hat mich seine Leidenschaft, der Umfang seiner Vision und sein Einsatz für eine fundamentale Kommunikationsplattform für alle Leute zu bauen überzeugt. Ich glaube, seine Persönlichkeit und seine Leidenschaft für das Projekt ist die größte Waffe, die Facebook für einen langfristigen Erfolg hat. Wenn wir über Probleme wie Privatsphäre und die Kontrolle über Freundesgruppen sprechen, dann weiß ich, dass er genau diese Probleme lösen möchte. Es ist aber einfach hart. Diese Probleme sind nur schwer zu lösen. Das sind computerwissenschaftliche Probleme. Facebook ist ein sehr komplexes computerwissenschaftliches Projekt. Hinter der Software steckt eine sehr anspruchsvolle Architektur.
It's an extremely sophisticated architecture from a software point of view.
Facebook muss sich auch immer stärker damit auseinandersetzen, was es bedeutet, auch neutral zu sein. Das erklärte auf der DLD Randy Zuckerberg. Das ist ja die Schwester von Mark Zuckerberg. Und das sehen wir gerade ganz aktuell auch in den Aufständen von Tunesien oder auch in Ägypten. Denn wenn einige Facebook-Mitarbeiter auch immer gerne Demokratie verteidigen würden, gelte der Hauptfokus immer der absoluten Sicherheit der Daten und Identität der Nutzer. Da wird Facebook nicht müde, das zu betonen. Denn schließlich wolle man eine neutrale Plattform sein. Aber ob das natürlich in Zukunft so bleiben kann, das wird sich zeigen.
Und vor allen Dingen, Facebook ist ja auch kürzlich extrem hoch bewertet worden. Einige sprechen von einer neuen Dotcom-Blase, die auf uns dazukommt. Wie wurde darüber diskutiert?
Ja, hier waren einige eher der Ansicht, dass wir heute eine andere Blase haben als die Dotcom-Blase vor fast 10 Jahren. Es gibt zum Beispiel einen Fachkräftemangel, also der ist nicht nur ein Thema im deutschen Mittelstand, sondern auch im Silicon Valley. Google und Facebook kämpfen richtig um die besten Köpfe, damit sie die als erstes einstellen können, und deswegen würden gerade die Gehälter in astronomische Höhe schnellen, und das sei auch eine extreme Blase. Eine weitere Sache sind die überzogenen Kaufangebote. Vor einigen Tagen wollte Google die Webseite Groupon für $6 Milliarden kaufen. Und der Gründer von diesem Schnäppchenportal, Andrew Mason, war auch auf der DLD und hat seine Geschichte erzählt. Und Matthias Matusek, der Kulturkritiker vom Spiegel, war richtig begeistert von ihm, wie er mir dann auch erzählte.
Ich habe den Gründer und Eigentümer von Groupon angestarrt wie das Nasentapir im Zirkus Hagenbeck. Das ist der Mann, der einen 6 Milliarden Angebot von Google abgelehnt hat. Und der sieht aus wie, wie du und ich. Eher wie du als ich.
Vielleicht nur am Hemd oder so, keine Ahnung.
Ja, aber das finde ich so, das finde ich so irre, dass man einfach sagt, nö, mache ich nicht. Ich mache jetzt erstmal das weiter, was ich so im Kopf habe. Das ist ein Hero. Ich finde, das hat eine derartige Subversion. Das ist so in your face.
Matusek wurde hier sozusagen zum Groupon-Groupie.
Mit Spannung wird ja aus den USA die erste iPad-Only-Zeitung aus dem Hause Murdoch erwartet. Verlegersohn James Murdoch war auf der DLD. Was hat er über das Projekt verraten?
Also das Projekt heißt ja The Daily, und James Murdoch kündigte an, dass es in wenigen Wochen starten soll. Zurzeit würden die besten Journalisten engagiert, wie er sagte. Denn am Ende hängt der Erfolg von diesem Projekt nur von der Qualität des Journalismus ab. Deswegen wollen sie komplett auf Agenturjournalismus, also das Umschreiben von irgendwelchen Agenturmeldungen, verzichten. Und es soll viel mehr Geschichten geben, die von den eigenen Leuten recherchiert werden. Und deswegen sollen 126 Journalisten angestellt werden. Und James Murdoch ist gespannt, wie sich das auch verändert, das ganze Verlegertum. Denn es gibt jetzt einen Abo-Rhythmus von einer Woche. Das heißt, nach jeder Woche können die Käufer sagen, wir bestellen bzw. bestellen wieder ab. Und so ein Abo kostet $9. Und da sind jetzt viele skeptisch, ob man mit so einem Preis überhaupt so ein ehrgeiziges Projekt finanzieren kann am Ende des Tages oder ob es da überhaupt genügend Interesse gibt.
Lass uns zum Schluss über OpenLeaks noch sprechen. Direkt nach der DLD ist ja diese Whistleblower-Website an den Start gekommen. Dahinter steckt Daniel Domscheit-Berg, der bislang Sprecher bei WikiLeaks war bis September 2010, der sich dann mit Julian Assange verkrachte und nun sein Konkurrenzprojekt gestartet hat. Bisher ist auf der Seite allerdings noch nicht viel zu sehen, außer einem Video über das technische Prinzip von OpenLeaks und allgemeine Erklärung. Liegt das nun nur daran, dass man OpenLeaks selbst nun wiederum geleakt hatte, also indiskret war und schon vorab etwas veröffentlichte und damit dann gezwungen wurde, vorfristig online zu gehen?
Ja, ich glaube, das ist so eine These, die da jetzt erstmal noch ein bisschen mitschwingt, denn dieser Alpha-Test ist erst einmal öffentlich nicht zugänglich. Es gibt einige Partner, die diese Briefkastentechnologie für geheime Dokumente testen sollen. Aber öffentlich ist das noch nicht, so Daniel Domscheit-Berg.
Es geht um die Möglichkeit, solche Dokumente zu empfangen. Dieser Prozess ist der kompliziertere Prozess von beiden. Man kann relativ einfach etwas im Internet publizieren. Es ist sehr schwierig, etwas zu empfangen, ohne dass es eine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, woher dieses Dokument geschickt wurde. Das ist im Endeffekt das, was wir anbieten mit OpenLeaks. Das heißt, wir bieten auch keine Software, sondern eine Infrastruktur an, die verwendet werden kann, um solche Einreichungen möglich zu machen.
Ja, und da will sich Daniel Domscheit-Berg auch mit seinem neuen Projekt von WikiLeaks deutlich unterscheiden. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, wenn wir jetzt mal auf diesen Subtext von ihm achten, ja, dann sehen wir auch, was ihn an WikiLeaks gestört hat und was er jetzt bewusst anders machen möchte.
Naja, es geht also primär darum, dass wir festgestellt haben, dass man nicht zu viele Verantwortlichkeiten, zu viel Arbeit, zu viel Macht auch innerhalb von einem Projekt konzentrieren sollte, sondern dass es eigentlich wichtiger ist, nicht eine Lösung für alles zu bauen, sondern eben eine sehr spezialisierte Lösung für ein sehr spezialisiertes Problem und dann im Endeffekt wahrscheinlich viele spezialisierte Lösungen für spezialisierte Probleme. Das heißt, wir versuchen nicht den Ansatz zu verfolgen, mit einer Plattform alles abzudecken, von der Einreichung eines Dokuments und dem Schutz der Quelle bis zur Publikation dieses Dokuments, sondern eben nur diesen Einreichungsteil und den Schutz der Quelle abzubilden.
Am Ende steht und fällt der Erfolg von OpenLeaks aber eher mit dem Vertrauen, das die Nutzer jetzt diesem System entgegenbringen. Dann werden wir auch sehen, ob OpenLeaks funktionieren wird oder ob das jetzt eher nur so eine Art Geschichte ist, die aus dem WikiLeaks-Hype entsprungen ist. Das weiß auch Daniel Domscheit-Berg.
Wir haben über die letzten 3 Jahre auch die Techniker, die an OpenLeaks arbeiten, bei WikiLeaks Erfahrungen sammeln können, wie man ein solches System aufbaut. Dieses System, das technische System, besteht aus verschiedensten Komponenten, die Anonymität von Whistleblowern schützen können. Wir werden, und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, sicherstellen, dass es auch unabhängige Revisionen gibt von dem, was wir machen. Also wir werden mit anderen Organisationen arbeiten, die technische Infrastruktur, die wir unterhalten, überprüfen.
Aber bis sich OpenLeaks diesem Vertrauens- oder Realitätscheck unterzieht, wird es noch eine kleine Ewigkeit dauern. Denn erst im zweiten Halbjahr 2011 soll es einen erweiterten Beta-Test für mehr Nutzer geben.
Das waren sehr dichte Tage der DLD-Konferenz in München. Nochmal komprimiert und kompakt aufbereitet von Daniel Fiene. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Hey. Ich hatte es ja eingangs im Medienmagazin-Überblick angedeutet. Wir wollen heute auch an 2 Menschen erinnern, die in dieser Woche gestorben sind. Und jeder verbindet ja mit Todesmeldungen, sei es privat, ganz konkrete Erinnerungen, sei es aber auch mit prominenten Persönlichkeiten. Und diese Unumkehrbarkeit des Todes macht dann die Betroffenheit letztlich auch so stark, dass man sich austauschen will, dass man dann auch mal, wenn es dann um Prominente geht, dann ganze Abende freiräumt, zum Beispiel im Fernsehen, um nochmal mit zum Beispiel Filmen daran zu erinnern, was das für ein Mensch war. Und bei Bernd Eichinger bot sich es natürlich ganz konkret an, dass, weil er als der populärste deutsche Filmproduzent gilt, dass man da auch in seinem Kollegenumfeld einmal fragte. Bevor ich gleich meine persönliche Geschichte kurz erzähle, Kirsten Niehus, sie ist vom Medienboard Berlin-Brandenburg, sie ist Geschäftsführerin Filmförderung.
Also ich kenne Bernd Eichinger persönlich nicht sehr intensiv. Wir haben uns mehrfach getroffen. Zum einen kenne ich ihn natürlich lange und habe sein Filmschaffen sehr nah beobachten können durch meine Funktion im Bereich Filmförderung über all die Jahre. Also nicht nur Medienboard, sondern davor natürlich FFA. Das hat einen langen Zeitraum des Eichingerschen Schaffens umfasst. Dann kann ich mich sehr gut erinnern, dass der Bader-Meinhof-Komplex Oscar nominiert war und dazu einen Viewing-Abend, eine Party in Los Angeles in Hollywood gegeben hat. Und obwohl er ein guter Verlierer ist, aber man muss sagen, er merkt auch, dass er verliert. Also er war schon sehr enttäuscht, als der Film nicht weitergekommen ist. Er hat es da mit großer Fassung getragen. Aber es gab so einen ganz kleinen Moment, in dem er ein Glas zerschmissen hat, als klar war, dass der Bader-Meinhof-Komplex nicht gewonnen hat. Er hat sich dann schnell wieder gefasst. Das macht ihn auch zum guten Verlierer. Aber das Schöne ist, dass es ihm bei weitem nicht egal war, sondern er hat an den Film geglaubt und wie an eigentlich alle seine Filme. Und das macht ihn, glaube ich, auch zu einem ganz besonderen Produzenten.
Mario Ordoff sagte jetzt, dass er für den deutschen Film so etwas ist wie lange nicht mehr, und er nannte dann Fassbinder. Also er hat ihn auf derselben Stufe gesehen. Glauben Sie tatsächlich, dass er in der Nachbetrachtung diesen Stellenwert erreichen kann?
Ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, Bernd Eichinger ist über die Jahre sozusagen zum Alma Pater des deutschen Films geworden. Der hat ja nicht nur seine großen und zum Teil auch großartigen Filme verwirklicht, sondern er war für viele einfach ein Knotenpunkt, ein Sparringspartner, ja, wie man sich vielleicht an so einer Überfigur reibt. Sie hat aber auch den deutschen Film in seinen Facetten beschützt. Er hat sich ja für viele interessiert, sich viele Filme angeguckt, mit denen er direkt nichts zu tun hat, aber vielleicht hätte er fürs nächste Mal ein Projekt dabei sein können von Regisseuren, um später mit denen zusammenzuarbeiten.
Ja, mehr gleich nach dem Service. Verkehr, Wetter, Veranstaltungstipps, Sie kennen das Ritual. Dies ist Radio 1 und Yellow.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und zurück zu Bernd Eichinger. Ich hatte Ihnen gesagt, dass meine persönliche Geschichte jetzt ganz kurz zu hören ist, bevor wir ihn selbst im Originalton hören. Denn man hat ihn natürlich so aus der Entfernung gesehen. Ein berühmter Filmproduzent, der Name der Rose und wie gesagt auch über die RAF Filme gemacht hat. Im Hintergrund sozusagen. Produzenten sind ja die Leute, die das Geld beschaffen. Aber er war eben noch der besondere Mensch, der auch ein künstlerisches Gespür hatte, der bei den Produktionen dabei war. Und der, und das hat mich echt gewundert, und das war bei Kerner 2009, als ich das gehört habe, der kein Handy in Betrieb nimmt, keine E-Mails checkt und überhaupt sich fernhält von allen Einflüssen, die ihn abbringen könnten, an die Zukunft zu denken. Aber hören wir ihn selbst.
Also ich versuche meine Gedanken, meine Kreativität zu bewahren, also indem ich jetzt nicht meine Energie verschwende sozusagen mit Alltagsdingen, sondern dass ich die aufbewahre für Ideen, die in die Zukunft weisen. Denn das große Problem unserer Zeit ist ja, dass wir einfach nur der Verwaltung immer mehr verwalten wir uns und verwalten uns immer mehr. Das heißt, die Idee nach vorwärts zu kommen und kreativ nach vorwärts zu kommen, wenn man die in 100% hat, wenn man sagt, man fängt an als Kind mal, liegt die ganze Kreativität vor Ihnen. Dann fangen Sie an, Ihr Leben zu verwalten, dann wird diese Verwaltungsarbeit immer mehr, bis zu sagen 90% des ganzen Tages nur Ihrer Vergangenheit gewidmet ist und 10% maximal
der Zukunft oder der Kreativität.
Und, ja, und das darf man nicht machen. Man muss mindestens, sage ich mal, 70% seiner Energie in die Zukunft investieren. Sonst macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
Das hatte mich damals wirklich beeindruckt, dass man als jemand, der im täglichen Filmgeschäft ist, sagt, ich halte mir alles vom Leib und konzentriere mich voll auf die Zukunft, oder zumindest, wie wir gehört haben, 70%. Und deswegen, als ich ihn dann das einzige Mal in meinem Leben getroffen habe am Rande einer Veranstaltung des Medienboards, traute ich mich gar nicht, ihn zu seinen Anfängen zu fragen, wie er denn überhaupt Filmproduzent geworden ist oder so, weil ich dachte, ich klaue ihm Zeit. Und anhand des Todes, der auch plötzlich eintritt, wie wir in dieser Woche gemerkt haben, ist solch eine Idee, eine Abwandlung des Spruchs, heute musst du so leben, als wäre es dein letzter Tag, um intensiv leben zu können, natürlich wertvoller denn je, seinen Blick zu fokussieren auf das, was man noch für sich als Zukunft definiert. Und weil es natürlich ein Fachgespräch war, was ich mit ihm führte und weniger philosophisch, fragte ich ihn, wie er denn den Standort Berlin-Brandenburg als Filmstandort mit einem Zukunftsbegriff verbindet, wo er meint, wo kann es hingehen in Berlin und Brandenburg?
Ich kann Ihnen nicht sagen, wo der Film hingeht. Ich kann nur sagen, wenn die Voraussetzungen müssen geschaffen werden, Filme machen zu können. Das hat nicht nur mit Subventionen oder was die Leute immer denken zu tun, das hat was mit Infrastruktur zu tun.
Aber ist hier was anderes als in München beispielsweise, wo Sie sagen, das kann man nur in der Region machen?
Nein, es ist prinzipiell nichts anderes. Aber natürlich gibt es halt in Deutschland, das ist eben so durch die föderalistische Struktur, die wir in Deutschland haben, gibt es eben mehrere Zentren, also die halt jeder sein Spezifika hat. Also München hat ganz andere, hat ein Hinterland, hat Berge, hat sozusagen ganz andere Motivsituationen wie eine Stadt wie Berlin-Brandenburg. Aber dafür hat zum Beispiel Berlin-Brandenburg Studiokapazitäten, was man in München nicht hat, weil die Bavaria-Studios viel zu klein sind beispielsweise. Also das wird sehr weit führen, wenn ich das sagen will, aber es gibt sozusagen für die verschiedenen Standorte verschiedene günstige oder weniger günstige Voraussetzungen, die man eben fördern muss.
Also, dann sieht man also praktisch, was man für einen Film produzieren will und sucht sich dann die passende Location dafür aus?
Das ist immer so. Also man nicht jedes Thema ist ja gleich. Also das heißt, das Thema des Films gibt ja im Großen und Ganzen auch vor, wo man dreht oder wo man sich ansiedelt. Aber es muss eben dafür gesorgt sein, dass infrastrukturell die Möglichkeiten da sind, dann die Filme auch dort zu drehen. Also.
Was würden Sie sich denn wünschen? Was klappt hier noch nicht so?
Ja, das klappt hier schon. Ich meine, worauf es immer ankommt, ist natürlich eine finanzielle Ausstattung, die den Revolver, also das ist ja ein Revolver, also man sagt, man bekommt Geld, macht den Film, Film wird Erfolg, man gibt das Geld wieder zurück. Also dass dieser Revolver funktioniert. Dazu muss halt genügend Masse da sein, muss man sozusagen.
Bernd Eichinger, der deutsche Filmproduzent mit Weltrang, der in dieser Woche 61-jährig verstarb. Tja, und manchmal kommt es dicke, denkt man sich, kurz vor dem Interview mit Kirsten Niehaus vom Medienboard, dass sie im Podcast weiterhören können mit einigen Outtakes, kam die Todesmeldung von Fritz Raff. Fritz Raff, der Intendant des Saarländischen Rundfunks, der auch ARD-Vorsitzender 2 Jahre war. Und in dieser Funktion haben Sie ihn hier auch im Medienmagazin des Öfteren hören können. Selbstverständlich natürlich nicht mit Gedanken über das Leben, über Perspektiven einer Entwicklung, sondern immer sehr stark medienaktuell dominiert. Deswegen war ich froh, als mein Kollege Thomas Biemisdorfer, der die Medienwelt, das Medienmagazin des Saarländischen Rundfunks moderiert, im Archiv O-Töne gesucht hat von Fritz Raff, die auch ein bisschen plastischer machen lassen, was Fritz Raff für ein Mensch war. Ich habe ihn als sehr lebenslustigen Menschen, als Vollblutjournalisten eigentlich erlebt, der sich nicht unterkriegen ließ als Intendant der kleinsten neben Radio Bremen, kleinsten ARD-Anstalt. Das Geld ist immer klamm und er musste sich auch durchsetzen gegen die Intendanten der größeren Anstalten. Also das war, hat er teilweise mit Witz gemacht. Ich kann mich erinnern, dass er auch einmal, als in Potsdam eine Intendantenkonferenz war, seine eigene Pressemitteilung rausholte und auch zeigte, dass der Saarländische Rundfunk mit eigener Stimme sprechen kann, selbstbewusst ist und sich nicht unbedingt unterbuttern lässt im Reigen der ARD, einer föderalen Anstalt, einer Arbeitsgemeinschaft, wo Gleiche unter Gleichen zusammenarbeiten. Das vergisst man manchmal, wenn man dann die Gebühreneinnahmen sieht. Aber hören Sie ganz kurz einen Nachruf von Thomas Biemisdorfer, beginnt mit einem Originalton, wo Fritz Raff erklärt, dass er ja eigentlich schon in sehr frühen Jahren als Lokaljournalist gearbeitet hat.
Ich war sehr unterwegs, als ich so etwa 17 Jahre alt war. Sie finden ganze Zeitungsseiten von mir, die ich gestaltet habe. Ich habe Wochenenddienste gemacht. Ich war jemand, der sehr gerne und sehr viel geschrieben hat in jungen Jahren.
Später engagierte sich Raff beruflich beim Deutschen Journalistenverband und brachte es bis zum Bundesgeschäftsführer. Raff war SPD-Mitglied und von 1985 bis 1990 direkt gewählter Oberbürgermeister im baden-württembergischen Mosbach. Eine Zeit, die ihn auch für das weitere Berufsleben prägte.
Ich hatte mir auch die Gelassenheit gegeben, dass man inzwischen doch weiß, wie schnell ein Thema ganz interessant für ganz viele Menschen wird. Und wie schnell es wieder vom Tisch genommen wird und gar niemand mehr interessiert. Deshalb ist vielleicht auch ein Stück Aufgeregtheit bei einem nicht mehr da, wie so in jungen Jahren, wo man auf alles doch sehr schnell glaubt, reagieren zu müssen und vielleicht manchmal auch überreagiert.
Ab 1990 war Fritz Raff dann Verwaltungsdirektor und später auch stellvertretender Intendant des Saarländischen Rundfunks. Im August 1996 begann seine erste Amtszeit als Intendant. Er wurde 2-mal wiedergewählt. Fritz Raff setzte programmliche Akzente, weitete das regionale Fernsehprogramm am Wochenende aus, stärkte die Kulturberichterstattung im SR-Fernsehen, sorgte für ein klares Profil des SR im ARD-Gemeinschaftsprogramm Das Erste. Die Gründung der Jugendwelle Unser Ding und des digitalen deutsch-französischen Informationskanals Antenne Saar fielen in seine Amtszeit. Von 2007 bis 2009 war Fritz Raff auch als erster SR-Intendant Vorsitzender der ARD. Gefragt, woran man sich an dieser Amtszeit erinnern sollte, sagte er in einem Gespräch im Februar 2007.
Ich möchte erreicht haben, dass man sagt, Potzblitz, er hat es doch hingekriegt, das öffentlich-rechtliche Profil der ARD mit seinen Kolleginnen und Kollegen Intendanten noch ein bisschen mehr zu schärfen, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Der stellvertretende SR-Intendant und Programmdirektor Dr. Hans-Günther Brüske sagte zum Tod von Fritz Raff, er war ein hervorragender Intendant, der die Interessen des SR stets und überall mit höchstem Engagement und persönlichem Einsatz vertreten hat. Für die Gremien des Senders sprachen die Vorsitzenden des Rundfunk- und Verwaltungsrates Volker Girsch und Thomas Kleist der Familie des Intendanten ihr Beileid aus.
Fritz Raff starb am Donnerstag nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 62 Jahren. Saturday, tatsächlich 29. Januar 2011. Der 29. Januar 1991 hörte sich in der ARD so zum Beispiel an.
In einem aufsehenerregenden Interview hatte der irakische Diktator Saddam Hussein mit dem Einsatz atomarer, bakterieller und chemischer Waffen gedroht.
Wir werden die gleichen Waffen verwenden, die von unserem Feind gegen uns verwendet werden, betonte Saddam Hussein in einem Interview.
We use the weapons that will be equitable, that will meet the weapons used against us.
Der amerikanische Fernsehjournalist Peter Annett berichtete, dass Saddam Hussein während des eineinhalbstündigen Gespräches sehr entspannt gewesen sei. Der irakische Diktator gab zu, die Ölpest am Golf als Mittel im Kampf gegen die alliierten Streitkräfte verursacht zu haben.
Damit ist auch Peter Annett weltweit bekannt geworden mit diesem Saddam Hussein-Interview. Was weniger bekannt ist, und das hat mich dann doch etwas verwundert am Rande der von vorhin zitierten Netzwerk-Recherche-Veranstaltung zum Krisenjournalismus, dass Christoph Maria Fröder für das deutsche Fernsehen auch vor Ort war in Bagdad und auch das Angebot hatte, Saddam Hussein zu interviewen. Er hatte abgelehnt, seine Gründe hören wir gleich, aber das ist sozusagen für mich so ein Fall, wo man dann entscheiden muss, will man weltweit berühmt werden, Schlagzeilen produzieren oder gibt es tatsächlich vielleicht sowas wie ethische Gründe, ein Interview mit Saddam Hussein zu verweigern. Aber ich frage ihn, ob im Nachhinein betrachtet es vielleicht nicht doch besser gewesen wäre, das Interview aufzuzeichnen und hinterher erst zu entscheiden.
Schauen Sie, ich habe die Zensur jeden Tag hautnah erlebt. Die haben versucht, uns morgens sozusagen beim Frühstück abzufangen, den ganzen Tag über zu begleiten. Und es hat schon sehr viel an Einfällen bedurft, um sie zwischendurch loszuwerden und einmal alleine zu arbeiten, ohne dass sie dabei waren und einem ständig über die Schulter guckten. Ich hatte zusätzlich halt eben das Problem, dass ich jemand, der in der ehemaligen DDR groß geworden war, als Aufpasser, als Minder dabei hatte. Insofern war mein Bedürfnis, die Zensur aus der Nähe kennenzulernen, zumal ich auch im Dauerkonflikt lag mit dem Staatssekretär als auch mit dem Propagandaminister. Er sagte zwar, er sei Minister of Information, ich habe ihn immer als Propagandaminister gezielt angesprochen, was ihn fürchterlich geärgert hat. Also da gab es keine Defizite. Und Saddam Hussein hatte ich schon zwei, dreimal vorher erlebt und damals konnte ich ihm spontan das Mikrofon unter die Nase halten. Und wenn ein Interview so vorbereitet wird, dass Sie Fragen einreichen müssen, klar gesagt bekommen, Sie bekommen keine Übersetzung, dürfen auch keine Nachfragen stellen und das gesamte Filmmaterial wird anschließend kassiert, nicht mal das eigene Kamerateam durfte es drehen, sondern das Palastteam. Und dann geht es in die Zensurbehörde und die Zensurbehörde guckt, ob er sich an irgendeinem Punkt unklar, möglicherweise widersprüchlich ausgedrückt hat und schwärzt es. Peter Arnett hat, soweit ich das weiß, ganz offen nie darüber gesprochen, mehr als die Hälfte des Interviews geschwärzt bekommen. Das hat mir völlig ausgereicht. Ich wusste es von ihm, ich konnte es unmittelbar über den Sender erzählen, wie es abgelaufen ist und konnte klipp und klar sagen, wir haben hier eine andere Entscheidung getroffen, in Absprache mit der Zentralredaktion und haben gesagt, diesen Dingen unterwerfen wir uns nicht. Wir hatten ganz klar durch diese Zensur erhebliche Einschränkungen. Das Schlimmste war, dass wir uns nicht frei bewegen konnten und nicht entscheiden konnten, wir gehen heute dort und dorthin, sondern dass wir quasi im Bus meistens irgendwo hingekarrt wurden. Das waren erschwerte Bedingungen, Bedingungen, die mir persönlich auch sehr an die Nieren gegangen sind, weil ich sie im Grunde nicht praktizieren wollte. Und die großen Glanzstücke waren halt die, also in der ARD, aber auch halt bei CNN gesendet worden sind, weil die haben ja auch meine Beiträge, weil wir über Atlanta überspielten, mit Genuss gesendet, weil sie sagten, da kommt immer noch ein bisschen mehr raus, wenn wir es mal geschafft hatten, die Zensur auszutricksen. Aber es bedarf halt einen enormen Aufwand an Gehirnschmalz. Sie müssen den Minder loswerden. Sie müssen den Beitrag schneiden in seiner Abwesenheit. Sie müssen ihn wiederum anders bezeichnen, auf Arabisch. Eine falsche Bezeichnung auf die Kassette. Und Sie müssen, wenn es irgendwie möglich ist, weil die verlangten sogar teilweise Kopien, eine Kopie vom Tag zuvor machen und ihnen diese Kopie, weil sie es nicht auseinanderhalten konnten, in die Hand drücken. Und erst dann hatten sie halbwegs eine Gewissheit, dass sie überhaupt zu dem Flyaway, also dem Sender, dem kamen, um das Stück abzusetzen. Da war manchmal der Aufwand derartig groß, dass ich nur sagen kann, also ich habe erlebt, was Zensur ist in der Praxis und ich kann sie gut vermissen.
Wenn Sie jetzt mal so die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen, ist die Berichterstattung manipulativer geworden, von außen manipulativer und auch, weil Journalisten möglicherweise zu bequem geworden sind? Oder ist die Frage, wie berichte ich zum Beispiel aus einem Krisen- oder Kriegsgebiet, nicht immer die Wahrheit stirbt zuerst und ich muss das Beste draus machen?
Also ich will Ihre Frage indirekt beantworten. Wenn es damit beginnt, dass sogenannte Krisen- oder Kriegsreporter von der Bundeswehr ausgebildet werden. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben nach wie vor keine eigene qualifizierte Ausbildung. Da ist schon was faul im Staat. Nächster Punkt ist, dass sie natürlich immer wieder auf Leute stoßen vor Ort, die mittlerweile die technischen Möglichkeiten fast genauso gut kennen. Sie müssen sich ständig was weiteres einfallen lassen. Insofern würde ich also Ihre Bezeichnung, dass es also insgesamt manipulativer geworden ist, auf der einen Seite bejahen, vom Ansatz her ja, aber in einzelnen Fällen, wenn Sie geschickt genug sind, die Erfahrung haben, können Sie es überwinden. Also wir haben zum Beispiel immer an der Kamera entweder die Flashkarte doppelt oder die Kassette doppelt. Und wenn es dann zum Konflikt kommt, gebe ich dann manchmal, was Sie immer wieder irritiert, eine Kassette. Die Kassette ist mit zur Strafe mit irgendeinem Regionalprogramm bespielt in einem Codec, den die vor Ort nicht ansehen können. Und plötzlich kann ich mein eigentliches Material behalten, weil sie gar nicht mehr nach der Kamera gucken. Aber wir haben es grundsätzlich so, dass wir doppelt aufzeichnen, einfach um solchen Konfliktsituationen halbwegs zu entkommen. Aber der Versuch ist stärker geworden, uns zu manipulieren, uns an die Kandare zu nehmen. Und das nicht nur jetzt in irgendwelchen Diktaturen, sondern ich sehe das Embedded, das ja sehr stark von der Bundeswehr betrieben wird und von den Amerikanern betrieben wird, sehe ich genauso als einen Versuch, Einfluss auf uns zu nehmen. Denn auch dort ist unsere Bewegungsfreiheit ganz enorm eingeschränkt. Und in kritischen Situationen, habe ich es zumindest bei den Amerikanern erlebt, wird massiv eingegriffen, sie können nicht weiterarbeiten.
Aber das erklärt natürlich nicht, warum die Bildjournalisten, also vom Bild am Sonntag im Iran, mehr oder weniger in die Falle gelaufen sind. Sind die auch nicht richtig ausgebildet worden? Haben die was falsch gemacht aus ihrer Perspektive?
Ich kenne den Fall nicht so gut, dass ich da ein qualifiziertes Urteil drüber abgeben kann. Aber es ist nicht so ungewöhnlich, dass man in ein Land reist und hat kein Journalistenvisum. Ich habe meine gesamte Sudan-Berichterstattung ohne Journalistenvisum machen müssen und habe da eine Vielzahl von Beiträgen produziert. Wie es dann im Detail gelaufen ist, denke ich, sollte man wirklich abwarten, bis sie zurückkommen. Alles, was man jetzt vermutet, spekuliert, ist für die Kollegen vor Ort nur gefährlich und da möchte ich nicht dran teilhaben.
Perspektivisch gesehen, Sie fordern so etwas bei der ARD zumindest wie eine Krisenabteilung, Krisenredaktion. Was soll das bringen? Hat nicht jede Anstalt genug Erfahrung mit den Reportern vor Ort? Dazu muss man ja sagen, die ARD hat ja ein föderal organisiertes Korrespondentennetz. Also jede Anstalt hat so Stammkorrespondenten.
Daran liegt ja genau das Problem. Also erstmal sind diese sogenannten Stammkorrespondenten natürlich kleine Platzhirsche vor Ort. Und es heißt nicht zwingend, wenn Sie über den Alltag zum Beispiel in Israel berichten, dass Sie auch über den Gaza-Konflikt fähig sind, richtig zu berichten. Das heißt also, in dem Bombenhagel, den die Israelis damals ja nun haben über den Gazastreifen niedergehen lassen, trotzdem noch Filmberichte in aller Ruhe zu produzieren. Das ist eine Fähigkeit, die lernt man im Laufe der Jahre, die nicht ohne Risiko ist, die der Standardkorrespondent kaum machen wird. Und Ich habe halt immer wieder erlebt, dass wenn ich wichtige Fragen hatte, zum Beispiel, dass die Leute, die sich als ehemalige Minister ausgaben und sie hatten 150 Lebensläufe aus dem Land dabei, er war prompt nicht darunter. Wenn sie dann die Heimatredaktion anfragen und die Heimatredaktion passt aus Überarbeitung, weil es keinen richtig zuständigen Redakteur gibt, der sie dann unterstützt, dann ist was faul. Und deswegen bin ich der Meinung, wir bräuchten eine zentrale Krisenredaktion. Das sind dann Leute, die eben solche Sachen wirklich in 0815 machen, in kürzester Zeit und den Reporter vor Ort unterstützen, bedienen, die auch mal eine Anregung geben können. Denn wir sind ja meistens, wie man so schön sagt, vor Ort im Feld. Das heißt, wir ziehen mit unserem Kameramann von Ort zu Ort, machen Interviews und haben die Geschichte ständig im Kopf. Wir wissen aber nicht, was sich weltweit abspielt, weil sie kommen kaum Radio empfangen. Manchmal ist sogar abends noch nicht mal das Internet möglich. Und da hätte ich noch gerne eine Zusammenfassung via Satellitentelefon von der zentralen Krisenredaktion, die sagt, das hat sich jetzt zu eurer Thematik ereignet. Das solltest du irgendwie mit in deinen Text mit einbeziehen. Dann würden die Berichte insgesamt, denke ich, besser qualifizierter werden.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das angenommen, dass Sie von den Heimatredaktionen, egal von wem Sie nun den Auftrag bekommen, dass die Sie betreuen irgendwie mit Tickermeldungen oder mit Informationen.
In der Regel ist das nicht so. In der Regel ist es genau umgekehrt. Die Korrespondenten, die Festen, die sagen wir von Kairo aus zum Beispiel nach Bagdad oder nach Amman ziehen, sind da etwas besser dran, weil die haben ihren eigenen Apparat im Studio Kairo. Die können diese Arbeit teilweise leisten, soweit es aus Kairo möglich ist. Wenn Sie in der Zentrale, und das habe ich immer wieder erlebt, ich bin ja so als freiberuflicher Sonderkorrespondent tätig gewesen über Jahrzehnte, wenn Sie da anrufen, sind die Kollegen entweder im Abnahmestress oder eine Kollegin, die ich in dem Fall, als ich da wissen wollte, ist dieser Mann wirklich das, was er mir erzählt hat vor der Kamera? Gibt's da irgendwelche Lebensläufe, die ich übersehen habe? Die hat mir gesagt, ich muss für heute Abend einen Film von 1:30 texten. Ich kann nicht. Ich bin völlig unter Stress. Das war ungefähr 6-7 Stunden vor der Sendung. Und wenn dann die einzige Ansprechpartnerin, die in der regionalen Heimatredaktion für sie zuständig wäre, komplett ausfällt, weil man sie mit so anderen Aufgaben betraut, dann stehen sie relativ hilflos da.
Christoph Maria Fröder, er ist Fernsehjournalist, Krisenreporter, Kriegsreporter hört er nicht so gern, aber wir haben ungefähr mitbekommen, mit welcher Ernsthaftigkeit er aus den Krisenregionen dieser Welt unter anderem für die ARD berichtet. An dieser Stelle möchte ich hinweisen auf den 5. Geburtstag von Ohrfunk. Der wird in Hamburg heute gefeiert zur Stunde. Herzlichen Glückwunsch von hier. Der Trägerverein Medieninitiative Blinder und Sehbehinderter Menschen veranstaltet Ohrfunk. Das war das aktuelle Medienmagazin. Den Podcast können Sie morgen Abend runterladen. Und was bleibt mir jetzt zu sagen? Knut Elstermann sitzt jetzt im Ü-Wagen, um in Berlin die Museen wieder sicher und unsicher zu machen. Bleiben Sie also Ohrenzeuge hier auf Radio 1. Tschüssi und denken Sie daran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Das stottert er gleich. Tschüss. Und damit sind wir schon schleichend im Podcast-Bonustrack, denn Christoph Maria Fröder hörten Sie in der Langfassung des Interviews. Und bevor, wie angekündigt, die Outtakes aus dem Interview mit Kirstin Nihus von Medienboard zu hören sind, folgt noch Thomas Leif, der Gastgeber der Veranstaltung über Krisenjournalismus. Er ist ja der Vorsitzende des Netzwerks Recherche.
Thomas Leif, Sie haben im letzten Jahr die Berichterstattung über den Afghanistan-Konflikt sehr stark kritisiert. Bedingt durch die Medien gab es eben nur Schlagzeilen. Jetzt haben Sie die Gelegenheit, mal wirklich zu sagen, was an dieser Berichterstattung kritisierbar und auch verbesserungswürdig ist.
Ich glaube, es gibt eine Kluft zwischen den Analysen selbst von Spitzenpolitikern und Spitzenmilitärs über die Qualität des Afghanistan-Kriegs als Interventionskrieg mit allen Problemen, mit der Fragestellung, ob die Soldaten dort nur Eigenschutz betreiben, kaum ihre Aufgaben erfüllen können und dem, wie darüber in großen Medien berichtet wird. Dies ist die zentrale Kluft. Meiner Ansicht nach sind erstmal viel zu wenig Journalisten da, die autonom arbeiten. Das haben wir auch gehört, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, mit den Soldaten direkt zu sprechen. Das ist der erste Defizitpunkt. Der zweite ist, dass, glaube ich, aufgrund eines allgemeinen Konsenses sich kaum jemand traut, das prinzipiell in Frage zu stellen, nämlich zu sagen, was sind die Zielsetzungen dieses Krieges? Welche Mittel setzen wir ein? Und heute hat ja die Spiegel-Kollegin in einer fantastischen Kurzform gesagt, dass sich die Ziele des Krieges ständig geändert haben. Und ich glaube, wenige Medien, es ändert sich langsam ein bisschen, haben den Mut, eine harte Bilanz zu ziehen. Und ich hatte jetzt ein paar Mal die Gelegenheit, sowohl mit Soldaten persönlich als auch mit deren theologischen Beistand zu reden und habe ein ganz anderes Bild von Afghanistan dort vor Ort bekommen. Und ich finde, das, was die berichten, die Betroffenen selbst, oder das, was im Feldjägerberichten drin steht, wird im offiziellen Journalismus nicht präsentiert.
Sie sagen, da fehlt der Mut. Warum ist dann überhaupt Mut für nötig? Wir leben doch in einem freien Land, was solche Sachen durchaus schonungslos ansprechen könnte.
Da war ja die Diskussion sehr stark von Embedded. Selbst wenn eine Spiegelkollegin keinen persönlichen Kontakt zu Soldaten kriegt, da können Sie sich ja vorstellen, zwischen allem stehen Pressereferenten. Und wenn etablierte Korrespondenten diese Pressereferenten auch noch ausbilden, dann hat man ungefähr ein Kreislaufsystem, was heikel ist. Es muss eine Trennung geben. Und die Kollegin vom Spiegel sagt, wenn sie wird nicht so gut behandelt wie andere, die im Grunde eine sehr starke, affirmative Routineberichterstattung machen. Und das ist der Grund, wie stark Leute einbezogen sind in dieses Informationssystem. Und wenn sie im Kriegsgebiet arbeiten und kommen nicht raus und müssen Bilder liefern, dann ist der Druck groß und auch aus Druck entsteht Anpassung.
Nun haben Sie die Spielkollegin erwähnt. Sie sind ja beim SWR, der gehört zur ARD. Wie schätzen Sie denn die Berichterstattung des Verbundes der verschiedenen Landesrundfunkanstalten ein?
Ich glaube, jetzt mal bezogen auf Afghanistan, dass die Intensität der Berichterstattung mehr werden muss. Das heißt, dass auch bei so einem wichtigen internationalen Konflikt mehr Journalisten, mehr Teams im Einsatz sind, dass auch Arbeitsteilung stattfindet, dass man das Know-how von vielen Kolleginnen und Kollegen bündelt. Das ist das Erste. Sendeplätze dafür bereithält, weil es eine wichtige Debatte ist. Wir haben ja die Absurdität, dass schon der 8. fiktive Film über das Traumata von Soldaten über den Sender ging und schon eine Tatortreife erreicht ist, dass wir aber wichtige strategische, militärstrategische Optionen, die in der Politik analysiert werden, in den Medien nicht haben. Zum Beispiel ehemalige Generalinspekteure sagen, wir haben unsere Ziele nicht erreicht. Das höre ich nicht, dass das öffentlich bekannt wird. Die Umwandlung der Bundeswehr zu einer Interventionsarmee, fundamental. Die Kriegserfahrung der Soldaten verändert alles. Also viele Themen, mehr Sendezeit und am Ende denke ich auch, dass man einfach mehr Mut haben muss, auch in den Talkshows, die es gibt, die vielen, diese kontroversen Themen aufzugreifen, weil das, was da bei den Soldaten schon längst bekannt ist, haben auch viele in der Bevölkerung auf ihrer Agenda.
Nun machen Sie ja sehr viel im Netzwerk Recherche und auch in Zusammenarbeit mit der Landesvertretung Rheinland-Pfalz, wo Sie solche Dinge ausdiskutieren können. Lässt sich innerhalb der ARD nicht so ein Prozess auch anregen? Also Sie sind Chefreporter beim SWR, keine unbedeutende Stelle. Wie kann man dort tatsächlich vorstellig werden, um das mal durchzusetzen? Ansonsten bleibt es doch nur, sage ich mal, Ventil ablassen und Problembewusstsein beschaffen, aber mehr nicht?
Ja, das Letzte, was Sie sagen, ist ja auch schon ein bisschen was. Ich glaube, dass die Punkte, den Sie ansprechen, die Immunisierung gegenüber solch kritischen Diskussionen, der heikelste und gefährlichste Punkt ist. Wenn man sich selbst abschirmt und abschottet und die Dinge nicht mehr wahrnimmt dieser Art, dann ist ein heikler Punkt erreicht. Und ich glaube, solche Debatten können nur von außen kommen. Sie kommen selten von innen.
Nach Thomas Live folgt wie angekündigt Kirstin Nihus vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Sie ist Geschäftsführerin Filmförderung und ich knüpfe mit der ersten Frage da an, wo wir bei Bernd Aichinger aufgehört haben.
Wie schätzen Sie diesen Medienstandort ein? Ist Berlin-Brandenburg tatsächlich so sexy, dass außer dass hier natürlich in Babelsberg unheimlich viel Handwerk auch versammelt ist, wo viele Kollegen sagen, also wenn dann nur das, wenn man es wirklich gut haben will. Aber schafft Berlin-Brandenburg es auch im Wettbewerb auch zu Kanada und Prag?
Naja, das ist was, woran wir alle praktisch jeden Tag wieder arbeiten. Ich glaube, Berlin ist in Deutschland der Filmstandort, der am homogensten aus sich heraus, also aus der Anzahl der kreativen Schauspieler, Regisseure, Produzenten, die hier leben und arbeiten, funktioniert. Das bietet auch natürlich eine große Attraktivität für internationale Produktionen, hierher zu kommen. Natürlich befinden wir uns im Wettbewerb mit mit Prag und mit Kanada im Wesentlichen, was Postproduktionsbedingungen anbelangt. Und da muss man einfach ganz klar sagen, wir haben den kreativen und den technischen Humus, um die tollste Filmstadt der Welt zu sein. Folgt Film eben auch den Gesetzen des Geldes und geht dahin, wo die Finanzierung ist. Und das ist, glaube ich, die nächste Herausforderung für Berlin, sich nach den kreativen Großleistungen und Glanzleistungen jetzt auch finanziell so aufzustellen, dass wir zumindest mithalten können.
Woran liegt es denn? Also Geld höre ich immer wieder, gerade in der Zeit, wo die Konjunktur anspringt, sei da. Aber wer muss was machen, damit Sie davon profitieren?
Naja, es muss rein technisch muss der Haushaltsausschuss des Abgeordnetenhauses und beziehungsweise in Berlin und in Brandenburg dafür stimmen, dass die Medienbordmittel aufgestockt werden. In Berlin gibt es, glaube ich, zumindest unter der derzeitigen Regierung, die ja vielleicht auch die nächste sein wird, die Überlegung, dass keine weiteren Verschuldungen aufgenommen werden, weil Berlin, und ich meine, das ist natürlich für uns eine beeindruckende Zahl, jeden Tag 6 Millionen Euro Zinsen zahlt. Auf der anderen Seite bringt Film natürlich auch mittlerweile viele Wirtschaftsmittel nach Berlin, also muss man möglicherweise gucken, wie man umschichten kann. Und da haben wir, glaube ich, gestern bei den Politikern des Medienausschusses mit verschiedenen Produzenten zusammen dargestellt, dass die Situation, wenn man das Erreichte halten möchte, nur mit mehr Mitteln zu bewirken ist, weil natürlich die Konkurrenz auch innerdeutsch nicht schläft, sondern sehr aktiv ist und Länder wie Bayern und Nordrhein-Westfalen ihre Haushalte entsprechend für die Förderung aufstocken.
Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit sagte einmal, dass es ja nicht darum geht, nur Geld zu verschenken, sondern es kommt ja auch wieder zurück. Teilweise entweder dadurch, dass Filmproduktionen Geld einspielen, dann kann man sozusagen das, was man investiert hat, wieder zurückführen. Das gibt ja dann auch den Effekt, aber andererseits auch vom Image her. Berlin profitiert ja von sehr starken Filmproduktionen. Es gibt sogar Filmbustouren, wo Zuschauer oder besser gesagt dann Berlin-Touristen an die Originalschauplätze geführt werden. Und ein gewisser Sog entsteht dadurch, dass hier auch von 1, 2, 3 angefangen oder noch tiefer später Emil und die Detektive und alles Mögliche, also so lange gibt es ja, oder Berlin-Symphonie einer Großstadt von Walter Rüttmann. Also dass hier allein schon dadurch der Imagewert einer Stadt steigt, was man natürlich pekuniär bezeichnen kann. Aber vielleicht gibt es so ein Verhältnis, dass das nicht ein Zuschussgeschäft ist von Ihrer Seite aus.
Also zum einen zahlen ja erfolgreiche Filme wie zum Beispiel Männerherzen oder Kein Ohrhasen oder 2 Uhr Küken, die streichen das Geld ja nicht ein, sondern die benötigen das Geld in der schwierigen Phase der Filmfinanzierung, zahlen aber dann, wenn der Film an der Kinokasse erfolgreich ist, ihr Geld auch zurück. Und das ist auch gut so. Und darüber hinaus bietet Film natürlich, Sie haben schon gerade angesprochen, Tom Tykwer hat es gestern gesagt, zum Beispiel eine Stadt wie New York oder Paris hat sich natürlich auch im Film verewigt und die Sehnsuchtsbilder dieser Städte sind über Filme um die Welt gegangen. In vielleicht etwas kleinerem Maßstab, aber auf dem Weg dahin befindet sich natürlich Berlin. Also Sie haben die deutschen Filme angesprochen, Lola Rent, Goodbye Lenin sind natürlich Botschafter gewesen, nicht zuletzt das Leben der anderen, die diese Stadt in die Welt getragen haben.
Bis hin zu der Bourne-Trilogie, Alexanderplatz und was alles für Schauplätze da Verwendung fanden.
Klar, stimmt, die Bourne-Trilogie, jetzt haben wir auf der Berlinale im Wettbewerb außer Konkurrenz Unknown Identity mit Liam Neeson, der komplett in Berlin spielt und Berlin spektakulär in Szene setzt. Selbst nach Indien werden Berlin-Bilder transportiert werden. Der Shahrukh Khan,
ja genau.
Hat 45 Tage in Berlin gedreht und das ist ein wahrer Bilderbogen, der daraus gekommen ist. Also Film ist sicherlich auch ein erfolgreicher Teil einer sozusagen gesamten Be-Berlin-Kampagne. Und da Berlin natürlich auch stark im Tourismusgeschäft ist, muss Berlin nach meiner Einschätzung Interesse daran haben, sozusagen Sehnsuchtsbilder, dass Menschen in diese Stadt kommen wollen, in die Welt zu transportieren.
Was war eigentlich der Grund für Shah Rukh Khan hier zu drehen? Ist das nur die Kulisse Berlin oder sind das auch tatsächlich die handwerklichen und überhaupt die Produktionsbedingungen, die Berlin-Brandenburg bietet?
Ich glaube, zunächst mal war wirklich die Faszination der Stadt Berlin, also das, was Sie als Kulisse bezeichnen, was man ja so auch kaum irgendwo findet, also die Größe der Stadt verbunden mit ihrer historischen, also mit den Spuren, die die Architektur historisch überall hinterlassen hat. Das nutzt der Film oder das zeigt der Film auch ganz deutlich. Also es gibt Bilder von der Museumsinsel, es gibt Bilder vom ICC, Olympiastadion, alles das ist da drin. Und der Wunsch, in Berlin zu drehen, ist sowohl von seiner Seite gekommen, er war ja mehrfach zur Berlinale hier, und aber auch sein Regisseur, der bei einer privaten Reise mal mit seiner Familie in Berlin war, hat gesagt, der nächste Film soll hier stattfinden. Und dann haben die beiden sich zusammengetan und eben Don 2, von der zum ersten Teil in Paris und Malaysia gespielt hat, dann nach Berlin zu holen.
Nun ist ja Indien die Filmmacht Nummer 1, denkt man immer gar nicht, aber ich glaube 600 Filme im Jahr mindestens werden produziert. Nun gibt es das deutsch-indische Kulturjahr. Ist das eine Chance für den deutschen Film?
Die muss man aber nutzen. Also ich glaube, die ist dann eine Chance für den deutschen Film, wenn man den Indern, die ja auch gerne, kann man ja auch sicherlich noch mehr in Indien nachvollziehen als vielleicht überall sonst auf der Welt, aber die indischen Lebensverhältnisse sind ja häufig schwierig und durch Armut und für uns unvorstellbare Lebensbedingungen geprägt. Viele Inder gehen natürlich auch ins Kino, um zu vergessen, um sich für ein paar Stunden in eine andere Welt zu beamen. Wenn man denen diese Facetten auch des deutschen Films, sprich auch eine Komödie präsentiert oder zwei, dann denke ich, kann man in Indien auch damit punkten, dass der deutsche Film nicht nur intellektuelles Arthouse-Kino ist, was sicherlich zum deutschen Kulturjahr in Indien passt, aber ich denke, die ein oder andere Komödie sollte Indern, die sich auch, glaube ich, gerne im Kino amüsieren, erlauben, an den deutschen Humor zu glauben.
Nun machen Sie uns noch ein bisschen neugierig auf die kurzfristige Lebensplanung von Cineasten. Die Berlinale wirft ihre Schatten voraus. Worauf sollte man sich vielleicht schon mal ein bisschen konzentrieren bei dem Überangebot?
Also ich glaube, nach dem, was ich kenne, und die meisten Filme der Berlinale kenne ich natürlich noch nicht, aber aus den vom Medienboard geförderten Filmen würde ich allen anraten, ein waches Auge auf den Film Pina über Pina Bausch von Wim Wenders in 3D gedreht zu werfen. Das ist ein ganz besonderer Leckerbissen. Dann würde ich empfehlen, dass man sich mit Andres Feil zusammen damit beschäftigt, wie es eigentlich zur Raff-Szene gekommen ist in dem Film Wer, wenn nicht wir. Ich denke, es gibt sehr viele internationale Koproduktionen. Wenn man die Türkei vielleicht aus einem ganz privaten, weniger politischen Winkel kennenlernen möchte, würde ich Our Grand Despair empfehlen. Wer für Hardcore-Arthouse nie zu müde ist und was ganz Besonderes erleben möchte, Belatar, The Turin Horse. Das sind die Filme, von denen ich schon was gesehen habe, deshalb kann ich die auch empfehlen. Die anderen sind mir zum Teil noch unbekannt und deshalb bin ich selber so gespannt, wie hoffentlich das Publikum auch.
Radio 1. Nur für Erwachsene.